Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Heute Folge 4, der siebte Mann.
Auch von meiner Seite wieder ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich wie immer auch an dich, Nico.
Servus.
Und was soll ich sagen, es war wieder ein sehr turbulentes Wochenende, wenn du mich fragst, und ich hoffe, deinem Blutdruck geht es wieder soweit gut.
Ja, er hat sich inzwischen schon beruhigt, war zwischendurch mal nicht so toll, aber jetzt haben wir ja hier am Montag, wenn wir aufnehmen, sind jetzt wieder ein paar Tage dazwischen, jetzt passt schon wieder.
Ich glaube, wir sollten die Folge einmal nutzen, um ein wenig Frustbewältigung zu leisten oder Aufbauarbeit. Das darf sich jeder selber aussuchen, wie er das betiteln möchte. Was meinst du?
Ich würde mal sagen, irgendwie braucht es beides. Frustbewältigung ist sicherlich nicht verkehrt nach dem Wochenende und Aufbauarbeit ist jetzt auch notwendig. Also ich könnte mich da gar nicht entscheiden. Wir versuchen einfach mal, dass wir beides hinkriegen.
Das klingt doch nach einem super Plan. Und ich würde sagen, damit steigen wir auch gleich direkt ein. Und zwar mit der Heimpartie am letzten Freitag gegen Weißwasser.
Ja, ich denke, das ist auch eigentlich der Aufreger schlechthin jetzt am Wochenende. Das Spiel am Sonntag stinkt ja da eigentlich ab. Wie hast du denn das Spiel am Freitag erlebt?
Also für mich war es eins der emotionalsten Spiele der letzten Wochen, aufgrund mehrerer Faktoren. Da wäre zunächst mal das Debüt von Andrew Chambry, der ja schon beim Einlauf frenetischen Beifall erhalten hat. Für mich auch völlig zu Recht. Er ist einfach Publikumsliebling hier in Regensburg und ich glaube, es war einfach schön, ihn in dieser ja, momentan sehr schwierigen Phase wieder in der Donauarena auf dem Eis sehen zu dürfen. Und zum anderen natürlich, weil die Emotionen letztlich in dem Spiel gegen Weißwasser schon sehr hochgekocht sind und das nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie dieses Ergebnis dann letzten Endes zustande gekommen ist. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Spiel jetzt einfach mal der Reihe nach an.
Richtig. War ja eigentlich auch ein extrem wichtiges Spiel. Du gegen Weißwasser hast du, ich sag jetzt mal schon ein bisschen, also wir hatten ja letzte Woche beide das Gefühl, man kann da was holen. Natürlich ist Weißwasser in der Tabelle über uns gestanden, relativ deutlich. Ich glaube 15 Punkte Abstand. Trotzdem zu Hause irgendwie, ne, muss eigentlich, könnte was drin sein.
Ich kann mich nur wiederholen, also für mich ist Weißwasser eine Mannschaft, die mit uns definitiv auf Augenhöhe ist, auch ja, wenn die Tabelle da ein bisschen was anderes sagt, und deswegen waren wir da schon zu Recht ja, positiv gestimmt.
Richtig. Allerdings war es dann so, dass wir zwar irgendwie bemüht in dieses Spiel gestartet sind, aber so richtig rausgesprungen ist dabei erst einmal ja nichts. Im ersten Drittel gab es ja keine Tore zu sehen, auch sonst relativ wenig. Es war, finde ich, ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.
Ja, würde ich auch so sehen. Vielleicht hatten wir ein bisschen das Chancenplus auf unserer Seite oder zumindest mehr Spielanteile. Ja. Also ich fand schon, dass wir im ersten Drittel feldüberlegen waren.
Also zumindest jetzt mal so, dass man sagen kann, da konnte nur was draus werden.
Ne? Absolut.
So waren so die Gespräche in der ersten Mittelpause, waren alle so,
schaut nicht schlecht aus.
Genau, richtig. Ja. Die Schussstatistik schaut auch, geht auch in diese Richtung mit 11-8 nach dem ersten Drittel. Also ganz leichtes Plus, sage ich jetzt mal, auf unserer Seite. Und aber es ging halt mit 0-0 in die erste Drittelpause und ich glaube, insgesamt gesehen war das auch in Ordnung so. Man hätte jetzt vielleicht in Führung gehen können, aber Weißwasser genauso. Also es war schon in Ordnung mit dem 0-0, fand jetzt ich.
Ja, ich meine, wir hatten ein Powerplay, das haben wir leider nicht genutzt. Dazu dann ein starker Torhüter bei Weißwasser, der unsere Chancen dann schon auch zunichte gemacht hat, muss man jetzt auch fairerweise sagen. Und wie du sagst, 0-0 nach dem ersten Drittel völlig in Ordnung.
Ja. Dann im zweiten Drittel hatten wir eigentlich ein ähnliches Bild. Wieder eine Überzahl, auch die wir nicht genutzt haben. Und auch eigentlich ein Chancenplus auf unserer Seite. Auch 15-10 Schüsse im zweiten Drittel. Nur wir haben mal das Gegentor kassiert.
Ja, ich fand schon, dass die Füchse zum zweiten Drittel besser aus der Kabine gekommen sind als noch im ersten Drittel. Keine Ahnung, ob das diese berühmten Busbeine waren, die man immer so hört. Auf jeden Fall war es dann, wie es so oft halt ist, wir machen vorne die Dinger nett und dann bekommst du natürlich irgendwann hinten eins. Die Gäste sind quasi im Gegenzug an unser Powerplay durch einen aus der Luft verwerteten Rebound zum 1 zu 0 oder aus unserer Sicht 0 zu 1 in Führung gegangen. Das Tor wurde per Videobeweis nochmal überprüft. On-Ice-Entscheidung war Tor. Ich fand, aus unserer Sicht hat es im ersten Moment ein bisschen komisch ausgesehen, aber man hat es ja dann auch in den Highlights recht gut erkannt und
Ja, ich war mir sicher, dass kein Tor war. Also
Okay.
ich war mir sicher, es war mit der Hand erzielt.
Ja, richtig. Also so sah es zumindest aus unserem Winkel aus. Ich meine, sitze ich jetzt auf der anderen Seite in der Arena, sieht es vielleicht anders aus, weiß ich nicht. Aber
Aber ich hätte da in dem Moment, als der Schiedsrichter zum Videobeweis gegangen ist, hätte ich da 10 € drauf gewettet, dass kein Tor ist. Aber so kann man sich täuschen. Es ging alles auch sehr schnell.
das sagst du mir jetzt im Nachhinein mit der Wette. Na super.
Nee, aber jetzt im Nachhinein muss ich eher sogar sagen, den musst du erstmal so treffen aus der Luft. Also das war schon ein starkes Tor eigentlich, ne? Muss man
Ja,
ehrlich sagen. Ne?
muss man fairerweise sagen. Und damit gehst du halt leider wieder mal mit einem Rückstand ins letzte Drittel.
Ja, ich habe mir da allerdings gar keine schlechten Gedanken gemacht. Im Gegenteil, ich war mir sogar sicher, dass uns das 0 zu 1 wieder zurück ins Spiel holt, also oder überhaupt so richtig ins Spiel bringt, weil bisher hatte ich mir ein bisschen so den Eindruck, wir brauchen den Rückstand, um dann da Vollgas zu geben. Also ich habe mir da noch nichts dabei gedacht, weil Chancen gab es auf beiden Seiten. Ist halt da einer reingegangen, dachte mir, okay, da geht bei uns bestimmt auch noch einer rein.
Ja, und dann kam im letzten Drittel leider, muss man ehrlicherweise sagen, die Show der Schiedsrichter.
Ja, richtig. Also bis dahin muss man sagen, war es echt eigentlich noch ein völlig normales Spiel, das wo zugegebenermaßen, finde ich, jetzt auf beiden Seiten durchaus viel laufen gelassen wurde. Aber die Schiedsrichter haben diese Linie durchgezogen. Also da waren schon ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, naja, also das ist jetzt irgendwie komisch, dass das keine Strafe ist, aber das hat für beide Seiten gegolten. Ne?
Ja.
Es war völlig okay. Und wir haben dann auch eine Strafe kassiert, wo ich mich zugegebenermaßen auch schon live im Stadion drüber aufgeregt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird alles Mögliche laufen gelassen, aber das wird jetzt gegeben. Muss ich aber sagen, jetzt, ich habe es mir natürlich dann auch nochmal angeschaut, also war dann in den Fernsehbildern ganz klar zu sehen, dass eine Strafe war gegen Schembri, und also völlig gerechtfertigt, sind wir dann da in Unterzahl geraten. Und während dieser Unterzahl ist dann was passiert, was irgendwie der Startschuss war für diese letzten 10 Minuten in dem Spiel.
Ja, ich möchte vielleicht noch kurz auf eben diese Strafe gegen Chambry eingehen. Und zwar ist es ja schon so, wenn du weißt, du bist jetzt im dritten Drittel, du liegst in einem so immens wichtigen Spiel 0-1 zurück. Natürlich bist du da schon von Haus aus, glaube ich, auf den Rängen auch ein bisschen emotionaler und nicht mehr ganz so, ja, wie soll ich sagen, rational. Das heißt, natürlich denkt man im ersten Moment, ja klar, ist keine Strafe, was wollt ihr jetzt eigentlich? Aber wenn man dann natürlich sieht, dass sehr, sehr klare Vergehen auch nicht geahndet werden, dann wird das Ganze natürlich umso schwieriger und dann, glaube ich, läufst du schnell Gefahr, dass die Stimmung ein bisschen hochkocht. Und so war es ja letzten Endes auch, wenn man sich das nicht gegebene Beinstellen an Trivino ansieht, das ja auch in dieser Situation, glaube ich, mit entstanden ist. Und was soll man da dann groß sagen? Das ist einfach ärgerlich.
Ja, in dieser Unterzahl, die da durch Schembri verursacht worden ist, hatten wir tatsächlich ein paar gute Offensivaktionen. Und bei einer davon hat der Corey Trevino im Mitteldrittel die Scheibe irgendwie sich erkämpft und wollte praktisch gerade aufs Tor gehen. Und im Vorbeifahren klares Beinstellen, also das war wirklich
Genau die
ein
Szene meinte ich, ja.
Foto machen können für das
Richtig,
Lehrbuch. Ja,
ja.
also Entschuldigung, aber also sowas Klares habe ich wirklich schon lange nicht mehr gesehen. Und die sind zu viert und schauen sich das an. Ich meine, es war ja jetzt auch nicht irgendwo abseits, sondern am puckführenden Spieler. Und geben es nicht. Ja, okay, also dann bist du natürlich schon vielleicht ein bisschen aufgebracht als Fan. Ne, also das kann man jetzt vielleicht auch verstehen. Und das wäre aber für sich jetzt auch noch irgendwie akzeptabel gewesen. Also ich meine, man hat ja öfter mal Szenen, die halt einfach nicht gegeben werden, okay. Aber es wäre halt toll gewesen, in dem Moment, weil wir halt in Unterzahl waren, das hätte man dann schnell beenden können und hätte dann sogar teilweise nur eigenes Überzahl gehabt. Aber ist nicht gegeben worden. War vollkommen klare Angelegenheit. Also da, ich habe es mir jetzt auch nochmal mehrfach angeschaut, da gibt es überhaupt nichts zum Diskutieren. Wenn das kein Beinstellen ist, dann haben wir nicht Eishockey gespielt. Also das ist einfach vollkommen klar. Und jeder, der, also ich lehne mich echt aus dem Fenster. Ich sage, jeder, der behauptet, es war kein Beinstellen, der disqualifiziert sich da in der Diskussion.
Ja, das war schon definitiv eine Situation, die sehr, sehr klar war. Deswegen war es auch umso überraschender, dass das dann nicht gepfiffen wurde. Aber der eigentliche Aufreger des Spiels folgte dann in der 57. Minute. Chambry war zu dem Zeitpunkt schon wieder von der Strafbank zurück und im Angriff fällt er und rutscht in den gegnerischen Goalie. Dort wird er dann von dem Lausitzer Spieler weiter zu Boden gedrückt, versucht sich zu befreien. Auch Wong will ihm helfen und dann nimmt die Szene so ein bisschen ihren Lauf.
Also irgendwie, also total seltsame Szene eigentlich, weil die so, ja, so surreal war das eigentlich. Also, der Chambry, der da am Boden ist und zu Boden gedrückt wird, und der Tyler Wong geht auf diese Szene zu praktisch in Richtung der Bo am Boden liegenden Spieler und in Richtung Torhüter von den Lausitzer Füchsen und der Marone, der reißt sich einen Helm runter vom Kopf und geht
Und
auf den
geht
Tyler
auf
Wong los.
Tyler Wong los, ja. Also, das ist wirklich eine Szene, habe ich so selten gesehen im Eishockey und war schon sehr überraschend. Hat natürlich zu den eh schon ein bisschen hitzigen Atmosphäre natürlich ihr Übriges dann getan. Und ja, als sich das Ganze dann ein bisschen beruhigt hat auf dem Eis, hat man dann auch gesehen, wie die Strafenverteilung war. Und also,
Ja.
ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber dann gehst du da mit Unterzahl raus.
Ja, also irgendwie war ja das schon so komisch. Also, man hat es ja schon befürchten können, weil du kriegst ja nicht mit, was auf dem Eis gesprochen wird von den Schiedsrichtern, aber die Körpersprache war ja schon so, dass sie im Grunde Andrew Chambry als den Hauptschuldigen da ausgemacht haben. Der hat ja auf dem Eis schon wild gestikuliert, dass er ja da zu Boden gedrückt wurde. Also ich weiß überhaupt nicht, ich finde es inzwischen jetzt schon fast lustig. Das ist wahrscheinlich so eine Selbstschutzreaktion von meinem Gehirn, weil am Freitag habe ich es überhaupt nicht lustig gefunden. Im Gegenteil, also ich muss ehrlich gestehen, ich war schon lange nicht mehr so außer mir. Ja, und dann schickt der Schiedsrichter einen Chambry auf die Strafbank und einen Tyler Wong. Und noch 2 Minuten natürlich für Marone, wobei das auch, also
Ich glaube, das war eher pro forma vom Schiedsrichter,
ja,
weil er
aber
einfach gar nicht
da
auskonnte.
hätte einem Tyler Wong auch keine 2 Minuten geben brauchen.
Sehe ich auch
Ja.
so. Man hat es in den sozialen Medien teilweise dann auch in den Kommentaren gelesen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Regel tatsächlich aussieht, aber da haben manche davon berichtet, dass es eigentlich eine Matchstrafe für den Torhüter hätte sein müssen, wenn er seine Handschuhe oder seine Stockhand oder mit der Stockhand
Ja.
schlägt, wie auch immer. Ich habe mich jetzt im Vorfeld nicht ins Regelwerk in der Form eingelesen, ist auch völlig egal. Fakt ist einfach, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Schembri bekommt 2 Minuten für Behinderung, aber wo soll er denn hin? Also
Ja.
der Torhüter steht neben ihm, er wird vom anderen Spieler zu Boden gedrückt und versucht sich einfach nur zu befreien
Ja.
und dann gehen wir da mit einer Unterzahl raus und das, obwohl der Torhüter wie von der Tarantel gestochen auf unseren Spieler losgeht, vermutlich ohne Grund. Gut, man weiß nicht, vielleicht haben sie sich irgendwas
Ja, kann ja
gesagt, kann
sein. Ja,
natürlich sein,
natürlich.
aber rechtfertigt jetzt diese Situation in
Nee.
meinen Augen nicht. Und
ich bin da überhaupt nicht, muss ich sagen, ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass man jetzt da im Nachgang irgendwie sagt, ja, das wäre jetzt eine Matchstrafe gewesen oder so. Das ist mir echt egal. Es geht mir einfach um eine faire Strafenverteilung und,
absolut.
Und darum, dass hier bei den Schiedsrichtern offensichtlich die Szene überhaupt nicht realisiert worden ist. Also hier, die haben einfach was anderes gesehen als alle anderen Menschen im Stadion. Und ich glaube, ein Stück weit werden uns da vielleicht die Fans aus Weißwasser recht geben.
Ja, ich glaube schon, dass es da genug gibt, die das anders sehen würden, als es letzten Endes auf dem Eis entschieden wurde.
Ja. Also, dass du da mit keiner Überzahl rausgehst, das wäre schon ein Aufreger wert gewesen. Aber dass du mit Unterzahl aus dieser Situation rauskommst,
das ist halt wirklich absurd.
Also, da fällt mir wirklich nichts mehr ein.
Ja. Ich meine, man sieht es jetzt auch schon an oder hört es an unseren Stimmen. Das Thema ist hoch emotional, auch jetzt noch. Ich würde sagen, wir haben jetzt genug Frustbewältigung betrieben. Lassen wir das Spiel einfach noch zu Ende analysieren.
Ja. Die Messe war dann natürlich gelesen, ne? Also das ist
richtig,
auch klar.
Richtig, also durch diese Unterzahl, wie soll es auch anders sein, hat Weißwasser dann das 2:0 erzielt. Und damit war das Thema dann natürlich auch durch, 3,5 Minuten vor dem Spielende. Und ja gut, der Empty-Net-Treffer war dann eigentlich nur noch Makulatur, völlig egal. Es ist halt extrem bitter, weil durch völlig unverständliche Schiedsrichterentscheidungen im letzten Drittel gerätst du dann in so einem immens wichtigen Spiel. Und auch die Schiedsrichter wissen ja im Vorfeld, wie die Tabellenkonstellation ist, welche Mannschaften da aufeinandertreffen. Da muss man einfach in meinen Augen mehr Fingerspitzengefühl haben und kann solche Entscheidungen dann nicht so aus meiner Sicht sorglos treffen.
Mit Sicherheit haben die Schiedsrichter das jetzt auch nicht irgendwie absichtlich fabriziert, ja, aber trotzdem bin ich da ganz bei dir, also Fingerspitzengefühl, und wenn ich mir halt dann nicht 1000%ig sicher bin, dann kann ich das einfach nicht so machen. Und die Proteste waren ja enorm, und ich glaube, es ist ja, wenn ich da richtig informiert bin, nicht möglich, bei einer 2-Minuten-Strafe einfach den Videobeweis zu bemühen.
Also, das stimmt, ja.
Wenn dann müsstest du ja, es würde ja nur gehen, wenn es eventuell wenn
eine große Strafe im Raum stehen könnte, würde,
genau. Richtig. Insofern war das dann, als in dem Moment, wo das ausgesprochen war, war das ausgesprochen, und sie konnten da auch nichts überprüfen, obwohl es war eigentlich eine lustige Szenerie, weil es lief über ihnen am Videowürfel. Und ich glaube, Gajowski war das, der da immer wieder hochgedeutet hat, und ja, egal.
Aber ich glaube, auch das ist ein Thema, eigentlich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, wir hätten letzte Saison auch mal so eine Szene gehabt, und da hieß es, dass diese Szene eigentlich im Replay auf dem Videowürfel gar nicht gezeigt werden dürfte, beziehungsweise die Schiedsrichter dürfen es in ihre Entscheidungsfindung nicht mit einbeziehen, selbst wenn sie es anschauen würden.
Sie haben sich ja redlich bemüht, da nicht hochzuschauen.
Richtig, also, richtig.
Aber Beweggründen auch immer.
Wäre ich der Schiedsrichter, hätte ich auch lieber im Boden geschaut.
Ja,
also wenn das ganze Rund, die ganze Arena laute Schieberrufe bekundet, da gehört schon auch was dazu. Ja. Im Normalfall kennst du sowas natürlich vom Fanblock aus der Kurve oder so.
Ja, aber es kann schon mal passieren.
Wenn wirklich die ganze Arena das anders sieht, wie du vorher gesagt hast, also wirklich gefühlt jeder Mensch im Stadion, bis auf die Leute, die vier unten auf dem Eis, dann... Weiß ich nicht, dann ist es schon echt schwierig.
Die Fans waren sich da in dem Fall, glaube ich, alle einig. Man muss jetzt schon auch sagen, was jetzt da nicht passiert ist, ist, dass wir das Spiel automatisch gewonnen hätten, wenn das anders entschieden worden wäre. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Dass zu dem Zeitpunkt, also vor dieser Sache 0:1 stand, ist ja unser eigenes Verschulden gewesen. Da haben die Schiedsrichter gar nichts damit zu tun gehabt. Aber das... diese Szene mit Trivino, mit dem Beinstollen, war 10 Minuten vor Schluss. Das war mit Cembri und dem Torhüter war 2,5 oder 4 Minuten vor Schluss, sehe ich gerade. Ja. Also schon noch genug Zeit, dass du da noch was machen kannst, aber nicht, wenn dir die Chance dafür genommen wird.
Richtig, ne? Ja.
Hätten wir genauso gut trotzdem verlieren können. 0:1 oder vielleicht mit Empty Net Goal 0:2 hätte da trotzdem passieren können.
Ne? Absolut. Ich meine, du brauchst dir nur die Schussstatistik anschauen. Am Ende waren es 35 zu 24 Schüsse für uns. Und wenn du da aber natürlich kein Tor machst, dann liegt es nicht nur an den Schiedsrichterentscheidungen. Nee. Aber es ist natürlich schon so, dass solche Entscheidungen ein Stück weit ins Spiel eingreifen, in dem Fall mehr als vielleicht in manch anderen Spielen und dir eben, wie du sagst, die Chance rauben, da vielleicht noch den Ausgleich zu schießen oder vielleicht sogar noch mehr. Und das ist halt dieser fade Beigeschmack, der einfach bleibt nach diesem Freitagsspiel. Mein Fazit vielleicht zum Spiel: Wir haben nicht schlecht gespielt, wir haben uns Chancen erarbeitet, aber du musst deine Chancen einfach nutzen. Und das ist auch was, was uns für die noch kommenden Spiele wirklich zu denken geben sollte oder wo man einfach ein Augenmerk drauf haben muss, weil wenn du keine Tore schießt, dann gewinnst du nichts, ganz klar.
Ja, also da bin ich ganz bei dir. Das ist sicher, die Schiedsrichter sind da nicht dran schuld, dass wir das Spiel verloren haben. Und die Lausitzer Füchse können da auch nichts dafür, dass der Schiedsrichter so entschieden hat, wie er entschieden hat. Also wir hätten, wenn es andersrum gewesen wäre, unseren Sieg genauso bejubelt. Auch wenn Weißwasser oder manche Spieler von Weißwasser ihren Sieg zum Schluss etwas sehr stark bejubelt haben vor unserer Fankurve. Mit diversen Zeichen, die da
Ja, die
gezeigt
Gesten waren jetzt
wurden.
nicht
Ja.
so in Ordnung, das stimmt.
Aber sie sind auch beschimpft worden aufs Übelste, das muss man jetzt zu sagen,
Natürlich,
ne? Weil
ich
unsere
glaube.
Fankurve natürlich in dem Moment Schiedsrichter und die Lausitzer Füchse nicht mehr wirklich auseinander gehalten hat.
Nein, ich glaube auch, dass da natürlich auch auf dem Eis die Emotionen da waren. Man hat es ja gesehen, Angerann schießt den Puck ins Tor mit Abpfiff, bekommt dann natürlich zu Recht auch noch eine 10 Minuten Disziplinarstrafe. Davor schon Christoph Schmidt mit einer Strafe für unsportliches Verhalten und auch, ich glaube, Demetz hat auch
Ja,
eine Zehner
richtig.
bekommen.
Aber das ist ja genau der Punkt letztendlich, weil mit dieser Entscheidung von den Schiedsrichtern zu dem Zeitpunkt, da könnte man jetzt ja auch einfach, wenn man nur die Statistik anschaut, könnte man ja behaupten, naja, ihr habt ja dann auch noch Zeit gehabt, ihr hättet ja nur, immer noch Gelegenheit gehabt, das Tor zu schießen. Aber er hat uns auch mental aus dem Spiel genommen. Weil es so eine unverständliche Entscheidung war, dass das war so ein Aufreger innerhalb der Mannschaft, jetzt nicht nur bei den Fans, dass du im Grunde dich hast, ja, mehr oder weniger zu sehr, du hast dich zu sehr mental darauf eingelassen, dich da über diese Entscheidung zu beschweren und das, da kommst du dann innerhalb von, du hast ja erstmal die Überzahl noch zu überstehen, da haben wir natürlich dann das Tor gleich kassiert, da kommst du nicht mehr zurück ins Spiel,
Ja,
du
ich meine,
bringst da keine Konzentration mehr her.
das ist
Ne?
dann der mentale Genickbruch im Endeffekt
Ja.
gewesen.
Und daher auch diese Strafen für unsportliches Verhalten. Man sieht also, dass einfach gar, das Team auch ganz und gar nicht damit einverstanden war, wie
Ja, das
Strafen da
stimmt.
verteilt
Ich
wurden.
bin trotzdem der Meinung, dass sowas nicht passieren darf, aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind auch alles nur Menschen in so einer schwierigen Situation, in der wir uns gerade befinden. Bei diesen Emotionen kann einfach mal sein.
Ja,
Deswegen,
klar.
es ist jetzt abgehakt, ist
Ja.
so, wie es ist. Peter Flash hat es in einem Interview nach dem Spiel, ich glaube, bei Armin Wolf war es, auch gut gesagt: Niemand wird uns helfen. Und ich finde, das hat man in dem Spiel extrem gemerkt. Wir sind einfach auf uns allein gestellt. Wir müssen schauen, dass wir aus dieser Situation rauskommen. Und alles, was drumherum passiert, haben wir nicht komplett in unserer Hand, sei es jetzt Schiedsrichter, sei es Reaktionen der gegnerischen Fans oder wie die andere Mannschaft spielt. Deswegen müssen wir einfach auf uns schauen und unser Ding durchziehen und dann einfach schauen, dass wir halt wieder Siege einfahren.
Ja, da hast du recht, oder da hat Peter Flash auch recht. Schauen wir mal, ob das in Zukunft dann auch wieder möglich ist, dass man sein Ding durchzieht, ohne dass das irgendwie versucht wird, von außen zu verhindern. Dann schauen wir doch mal auf den Sonntag, oder? Lassen wir doch mal den Freitag jetzt ruhen.
Ja, ich würde tatsächlich vorher noch
Oh,
auf
du hast
das,
noch was, ja.
natürlich,
Ah
ich habe es ja eingangs erwähnt, frenetischer Beifall für
ja,
Andrew
klar,
Shambry.
natürlich, ja.
Du hast ihn schon wieder vergessen, ich
Ja,
nicht.
weil ich mich schon wieder so aufgeregt habe.
Und zwar würde ich gerne noch auf das Debüt von Shams eingehen.
Ja.
Er hat ja gegen Weißwasser das erste Mal gespielt und er spielte mit Wong und Kose in einer Reihe und für mich ist er in dem Spiel ganz unfreiwillig so ein bisschen zum Unglücksrauben geworden. Ich meine, er hat sich von Minute 1 voll reingehauen, genau das, was man eigentlich von ihm erwartet hat. Ich glaube auch das, weswegen man ihn auch geholt hat. Und er hat gekämpft, hat Checks gefahren und das, obwohl er der kleinste Spieler auf dem Eis ist, hat eigentlich zusammen mit Wong auch für sehr viel Wirbel gesorgt und War aber trotzdem dann einfach ein bisschen der Pechvogel, zuerst mit den 2 Minuten für übertriebene Härte im dritten Drittel. Und die Szene haben wir ja vorher schon angesprochen, das war durchaus eine bisschen fragwürdige Strafe. Und dann eben auch mit der Aufregerszene schlechthin. Ich meine, da kann er natürlich nichts dafür, aber die Szene hat dann am Ende die Schiedsrichter irgendwie auf den Plan gerufen. Und deswegen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also sportlich, von der Einstellung her, kannst du ihm absolut nichts vorwerfen. War halt irgendwie unglücklich. Ich meine, darf man jetzt natürlich nicht an ihm persönlich festmachen. Das ist auch logisch. Das hätte jetzt jedem anderen Spieler auch passieren können. Von daher, ja, gutes Debüt, ja, würde ich sagen.
Also ich muss schon auch sagen, dieser Input, den wir erwartet haben, als die Verpflichtung bekannt gegeben worden ist, das finde ich, hat man total gesehen am Freitag. Einfach diese Power reinbringen und dieses Zähnefletschen, sich nichts gefallen lassen, Checks zu Ende fahren. Ich muss sagen, ich finde diese Strafe, die er dafür übertriebene Härte bekommen hat, fand ich gerechtfertigt. Allerdings auch erst, nachdem ich es halt auf den Fernsehbildern gesehen habe. Für mich war es jetzt keine übertriebene Härte, sondern ein Crosscheck, aber das spielt ja jetzt da wirklich überhaupt keine Rolle. Aber da war er vielleicht ein bisschen übermotiviert. Die Behinderung war natürlich keine, die er dann noch bekommen hat. Das ist ihm einfach angerichtet worden von den Schiedsrichtern. Aber ja, ich verstehe, worauf du raus willst. Also er war dann irgendwie schon in den entscheidenden Szenen des Tages ein bisschen unglücklich beteiligt.
Richtig.
Aber trotzdem muss ich sagen, für mich überragt total das Positive, das Leben, das er da in die Mannschaft reingebracht hat am Freitag, und diesen Kampf, diesen Willen. Das war genau das, was wir sich erwartet haben, und ich glaube, dass er das auch wusste und deswegen vielleicht in der einen Szene ein bisschen einfach zu viel dann das geben wollte, was die Leute erwartet haben und was halt auch die Mannschaft und der Trainer erwartet haben.
Ja.
Aber Top-Debüt, ja, muss man sagen. Also vom Tempo her oder so hast du da nichts gemerkt,
dass der wirklich gar nichts
die L2 vielleicht nicht mehr im Kreuz hätte oder so. Gell?
Also ich fand auch, man hat ihm angemerkt, dass er wirklich Spaß hatte, mit seinen alten Kameraden wieder auf dem Eis zu stehen. Das hast du schon gesehen, als vor Spielbeginn sich hier abklatschen. Da hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Art und Weise, wie du mit dem einen Spieler abklatschst und mit dem anderen, wie du dich nochmal pushst. Und da hat man schon gesehen, Schembri hat Bock. Und deswegen, wie gesagt, auch wenn er jetzt da vielleicht ein bisschen unglücklich beteiligt war in dem Spiel, trotzdem einfach top, dass er wieder bei uns ist und wird, glaube ich, noch sehr, sehr wichtig und ein vielleicht sogar entscheidender Faktor dann für die kommenden Aufgaben. Apropos kommende Aufgaben, jetzt können wir tatsächlich zum Sonntagsspiel gehen, Nico. Und das war ja unser letztes Auswärtsspiel in der regulären Saison, und stimmt, zwar in Krefeld.
Ja, wir haben uns da ja schon letzte Woche nicht so viel ausgemalt, aber wir waren beide relativ zuversichtlich, dass es zumindest möglich ist, dort vielleicht einen Punkt mitzunehmen. Und eigentlich waren wir da eigentlich gar nicht so weit entfernt, weil ich finde, die Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert in Krefeld. Ich meine, es war ja auswärts in Krefeld. Also da war jetzt nicht irgendwie zu erwarten, dass wir da irgendwie ein Mords-Offensivspektakel abreißen. Ich finde, es war ein gutes Spiel. Es waren vor allem auch wieder Tore erzielt im Gegensatz zum Freitag.
Ja, stimmt.
Ja, gehen wir es doch mal von Anfang an durch.
Erstes Drittel ist eigentlich schnell erzählt. 15:5 Torschüsse für die Krefelder. Aber zur Drittelpause stand es 1:1. Krefeld ist zuerst in Führung gegangen und wir haben dann kurz vor Drittelende dann den Ausgleich erzielt durch Olle Liss. Der ist diesmal ins Line-Up gerutscht für David Morley und hat an der Seite von Wong und, ich glaube, Kose gespielt. Und ja, auch da hat man schon gesehen, genau das, was ja immer wieder auch während der Saison schon angesprochen wurde, wenn du jemanden hast, der Liss in Szene setzen kann, dann haut er dir die Dinger auch rein und der Schuss, also wer das Spiel gesehen hat oder auch die Highlights, den hält kein Torhüter. Also das war einfach eine Waffe.
Schön, dass wir den auch wieder dabei haben.
Hatten.
Hatten, stimmt.
Ja.
Ja.
Zweites Drittel fing dann eher nicht so gut an. Erstmal Krefeld mit dem Doppelschlag hat dann schnell für eine 2-Tore-Führung gesorgt. Wir haben aber dann kurz nach dem 3:1 für Krefeld eine Strafzeit gezogen und Ontel konnte im Powerplay den Anschlusstreffer erzielen. Gleiches Bild kurze Zeit später und schon stand es 3:3.
Auch wieder Ontel, gell? Also das ist schon erstaunlich. Richtig, ja. Der wenn mal was macht, dann aber richtig. Ja.
Absolut. Also. War wirklich super und mich freut es vor allem auch, dass wir im Powerplay wieder erfolgreich waren. Aber um jetzt auf deine Bemerkung zu Liss zurückzukommen, er natürlich der absolute Pechvogel, ungefähr bei Minute 30, würde ich jetzt mal sagen, bekommt er ganz unglücklich einen Schuss des Krefelder Spielers ins Gesicht und das Blut hat nur so gespritzt. Er musste dann verletzt vom Eis, ist leider auch nicht mehr zurückgekommen und laut unseren Infos dann direkt ins Krankenhaus, Verdacht auf eine geplatzte Lippe, Zahn verloren, was auch immer. Vielleicht wird man es noch erfahren. Fakt ist aber, so schnell ist das Debüt dann auch wieder vorbei gewesen.
Ja, war extrem unglücklich, weil der Schuss, den hat er nicht direkt ins Gesicht bekommen, sondern der war abgefälscht, egal vom Christoph Schmidt, vom Schläger praktisch, und ist von diesem Schläger ihm ins Gesicht gesprungen, also auch keine Reaktionszeit irgendwie mehr.
Ich glaube, deswegen hat er auch nicht reagiert.
Ja. War also extrem unglücklich auch, das kannst du gar nicht ausmalen, dass sowas eigentlich passiert, aber ich hoffe jetzt mal, also wir haben jetzt keine näheren Informationen, wir haben auch bloß das, was es dann während dem Spiel gestern geheißen hat, aber das hat mich jetzt ein bisschen positiv gestimmt, dass man vielleicht jetzt nicht länger, dass wir nicht länger auf ihn verzichten müssen. Weil Platzwunde, Lippe, denke ich mir, okay, also wenn jetzt nichts am Kiefer ist oder irgendwas ansonsten was Größeres, dann denke ich, wird er nicht so lange ausfallen.
Ja, man wird sehen, schlecht wäre es natürlich nicht, einfach für den Saisonendspurt und dann auch die weiteren Spiele in den K.O.-Runden, da wäre es natürlich nicht schlecht, wenn du da auf der Conti-Position nochmal eine Alternative hast. Um das Ganze noch kurz abzuschließen, das zweite Drittel ging dann letzten Endes mit 4:3 in die Pause. Krefeld hat direkt nach Wiederanpfiff, als wir das 3:3 geschossen haben, das 4:3 gemacht. Da war für mich so eine Situation, in der wir einfach ein bisschen gepennt haben, in meinen Augen. Also das darf dir einfach im quasi direkten Gegenzug eigentlich so nicht passieren. Da drehst du in Krefeld das Spiel, oder besser gesagt, du gleichst es aus und kriegst dann postwendend wieder einen Gegentreffer. Und das ist natürlich, ist ärgerlich. Aber die Messe war trotzdem noch nicht gelesen. Und im dritten Drittel hat Krefeld dann nochmal ein Tor nachgelegt. Aber unsere Eisbären haben nicht aufgegeben. Und so kam es dann dazu, dass Trevino nach grandioser Vorarbeit von Wong, also wirklich eine Top-Einzelleistung, den Puck zum vierten Tor für unsere Farben in die Maschen kauen hat. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich jetzt schon das Gefühl, dass wir den Ausgleich noch schaffen können oder wieder schaffen können.
Dann leider doch nicht. Wir haben uns noch so 2,5 Minuten vor Schluss dann noch eine Strafe kassiert. Und damit war irgendwie dann allen klar, okay, das war's jetzt. In Krefeld schießt du zu diesem Zeitpunkt kein Unterzahltor zum Ausgleich, das wird nicht passieren.
Das ist richtig, du nimmst ja auch die Chance, den Torwart zu ziehen, beziehungsweise halt wirklich nochmal Druck zu machen. Ja. Wir haben unseren Torwart dann natürlich rausgenommen, aber da hast du in der Krefelder Mannschaft dann natürlich Spieler, die haben einfach die Qualität, dass sie halt den Empty Netter direkt machen mit der mehr oder weniger ersten Chance, die sich ihnen bietet. Bei anderen Mannschaften, da geht die Scheibe halt vielleicht vorbei und die hauen sie einfach rein aus dem Mitteldrittel und dann war das Spiel dann auch gegessen.
Ja, schade natürlich, weil da auch, kann man jetzt auch wieder sagen, da wäre mehr drin gewesen. Das ist auch so eine Floskel irgendwie, die zuletzt häufiger fällt. Aber ich finde es wirklich trotzdem, ich fand, das war ein respektables Auswärtsspiel. 4 Tore in Krefeld, musst erst mal schießen, 6:4 verloren. Das ist eigentlich ein Ergebnis in Krefeld, das hätte ich auch letztes Jahr in der Meistersaison völlig akzeptiert. Also das ist wirklich, das klingt jetzt total blöd vielleicht, aber wir haben 2 Niederlagen am Wochenende uns eingefahren, 0 zu 3 und 4 zu 6. Und trotzdem hat mir das Wochenende ein bisschen Mut gemacht. Weil ich finde, die Mannschaft hat ein anderes Auftreten. Aktuell ein sehr kämpferisches Auftreten. Sie, auch wenn es am Freitag nicht geklappt hat, aber sie weiß jetzt auch wieder, wo das Tor steht. Ich finde auch übrigens, dass Olivier Roy eine deutliche Leistungssteigerung am Wochenende gezeigt hat.
Ja, muss man ganz klar so sagen, bin ich bei allen Punkten absolut bei dir. Das Gesicht der Mannschaft ist ein anderes als noch die Wochen davor, als man teilweise ja herbe Niederlagen gegen ja, die Mannschaften, die mit uns unten drin stehen, kassiert haben. Jetzt merkt man schon, da ist ein anderer Zug drin irgendwie. Wie du sagst, auch wenn es jetzt leider wieder nicht für Punkte gereicht hat, aber das Auftreten macht definitiv Mut. Vielleicht noch ein Punkt, um das Krefeld-Spiel dann auch abzuschließen. Vor dem Empty Net gab es noch eine Szene. Wong versucht, den Puck ins Angriffsdrittel zu tragen und bekommt im Mitteldrittel einen Stockcheck des Krefelder Spielers und verliert dadurch den Puck, bleibt verletzt liegen und dadurch entsteht dann die Situation, die zum Empty Net-Tor führt. Wieder so eine Sache, wir haben es jetzt im Freitagsspiel schon thematisiert. Ich frage mich, warum das nicht gesehen wird oder nicht gepfiffen wird. Aber gut, sei es drum. Man muss jetzt einfach hoffen, dass sich Wong nicht schwerer verletzt hat. Flash hat es in der Pressekonferenz nach dem Krefeld-Spiel ja gesagt, dass er sich wohl verletzt habe. Er hat nichts Genaues gesagt. Das wäre natürlich extrem bitter.
Das würde irgendwie zu unserer diesjährigen Saison passen, muss ich jetzt ehrlich gestehen.
Leider ja.
Weil es kommen irgendwann mal so viele äußere Einflüsse, dass du das aus eigener Kraft einfach nicht mehr bewältigen kannst. Und wenn jetzt wirklich der Tyler Wong hier länger ausfällt, dann wäre das einer dieser Einflüsse. Der hat jetzt, ich glaube, sieben Punkte in aus vier Spielen. Ja. Das ist grandios. Für jemanden, der schon auch vorher so lange nicht mehr gespielt hat. Und wenn der jetzt länger ausfällt, also und Olli Liss ist ja auch nicht sicher, es ist jetzt bloß die Vermutung von uns, dass da vielleicht nichts Langwierigeres ist. Da gibt's keine offizielle Info dazu. Also theoretisch kann es da passieren, dass beide ausfallen.
Ja, hoffen wir es nicht. Ja. An dieser Stelle natürlich gute Besserung an alle Verletzten, allen voran natürlich an Olli Liss. Und ich finde, um jetzt die beiden letzten Spiele abzuschließen, die Leistung, die unsere Jungs da gezeigt haben, so spielt definitiv kein Absteiger.
Ja, das ist richtig, da gebe ich dir absolut recht. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Du hast es jetzt einfach in kurzen Worten gesagt, wozu ich jetzt nicht in der Lage war, aber genau das wollte ich damit ausdrücken. Ich habe das Gefühl, es leben in einer Mannschaft und eine Mannschaft, die lebt, die steigt normalerweise nicht ab. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Ja, Klopfer auf Holz. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir das Wochenende mal ab und schauen wir mal auf die Tabelle. Jetzt nach 50 Spieltagen. Zwei Spieltage sind also noch ausstehend fürs Ende der Hauptrunde. Und ja, es ist natürlich ungünstig gelaufen, weil Grimmitschau uns jetzt inzwischen überholt hat. Wir sind also jetzt 13. Zumindest kann Selb uns definitiv nicht mehr überholen. Wir haben jetzt aktuell 9 Punkte Vorsprung. Grimmitschau 2 Punkte vor uns. Dann Kaufbeuren, das auch jetzt mit 4 Niederlagen in Serie hier reintrudelt, wahrscheinlich in die Playdowns. Ich behaupte es jetzt mal, 4 Punkte Rückstand haben die auf Freiburg. Übrigens ganz heiß an der Stelle, 52. Spieltag Kaufbeuren gegen Freiburg. Also das kann zum richtig geilen Finale werden.
Hat auf jeden Fall Brisanz. Ja, also irgendwie alle angesetzten Partien hat man jetzt schon oft, dass es Spieltage gab, wo es echt um was ging. Also nicht nur bei uns, sondern wo dann auch die anderen Mannschaften, die jetzt um uns rum sind, dann gegeneinander gespielt haben. Ja, Wird definitiv spannend.
Chapeau, muss ich sagen, an denjenigen, der bei der DL2 den Spielplan erstellt. Also, weil das ist wirklich, als hätte jemand gerochen. Also Kaufbeuren-Freiburg, wie gesagt, am letzten Spieltag. Theoretisch wäre auch noch interessant gewesen, am letzten Spieltag selbst gegen Grimmitschau, aber das hat sich jetzt durch die letzten Erfolge von Grimmitschau ein bisschen erübrigt. Für uns geht es nur noch um Platz 12 oder 13 und damit auch ums Heimrecht. Aber bevor wir jetzt auf die nächsten beiden Heimspiele schauen, lösen wir doch am besten mal unser Tippspiel von letzter Woche erst auf. Und da sind wir jetzt aufgrund von einem Kommentar bei Spotify dazu übergegangen, Punkte zu verteilen, weil ich denke, wir werden in der Saison zumindest das richtige Ergebnis nicht mehr tippen.
Wird auf jeden Fall schwierig, vor allem wenn man sich die letzten Ergebnisse anschaut, die wir so im Kopf gehabt haben und die dann letztendlich rausgekommen sind.
Ja, also da waren wir teilweise jetzt schon ziemlich weit weg. Deswegen sind wir jetzt, oder würden wir jetzt dazu übergehen, diese Punkte zu verteilen, und zwar wären das praktisch 3 Punkte für das richtige Ergebnis, also komplett richtiges Ergebnis, dann 2 Punkte für, wenn die Tendenz und die Tordifferenz stimmen, und 1 Punkt, wenn nur die Tendenz richtig ist. Und ja, jetzt schauen wir mal. Was haben wir denn so getippt für das Spiel gegen Weißwasser?
Also im Weißwasserspiel kann ich da gleich sagen, da haben wir beide 0 Punkte.
Ja, okay, also
lass mal einfach so stehen, kann nur besser werden.
Ja, wir sind ja großartige Tipper. Dann vielleicht in Krefeld, haben wir da irgendwas geholt?
Beim Krefeld-Spiel kann ich gleich vorwegnehmen, da hast du gewonnen oder zumindest Punkte geholt. Ich habe 3-2 nach Overtime für Krefeld getippt, das kam ja dann nicht so zustande. Und du hast ein 3-1 nach regulärer Spielzeit getippt und somit zumindest die richtige Tendenz. Torverhältnis.
Ja, richtiges Torverhältnis. Da habe ich 2 Punkte. Du hast ja die Tendenz auch richtig. Also 1 Punkt,
okay, ja,
dann 2-1 Punkte praktisch. Somit würde ich mal den Folgensieg für mich reklamieren.
Sehr gerne und damit herzlichen Glückwunsch. Und ich sehe schon, da muss ich mich erst dran gewöhnen an diese neuen Regelungen.
Und weil wir gerade beim Tippspiel sind, dann schauen wir doch jetzt mal aufs kommende letzte Wochenende der Hauptrunde mit 2 Heimspielen, nämlich gegen Kaufbeuren am Freitag und gegen Kassel am Sonntag. Also für mich persönlich irgendwie so das Kaufbeuren-Spiel das Wichtigere, Kassel klammere ich irgendwie ein bisschen aus, also für mich ist da eine Niederlage gebucht.
Weiß ich nicht. Ich würde jetzt den Teufel noch nicht komplett an die Wand malen, aber die Chancen sind natürlich gegen Kaufbeuren, glaube ich, schon höher, dass man da mit einem Heimsieg rechnen kann als gegen Kassel.
Was tippst du denn gegen Kaufbeuren?
3-2.
Oh, okay, knapp. 3-2. Nee, ich sage irgendwie, es wird jetzt gegen Kaufbeuren. Holen wir uns das nötige Selbstvertrauen für die Playdowns und das wird eine klare Sache und geht 4-1 aus. Dann Sonntag gegen Kassel, 52. und letzter Spieltag der Hauptrunde.
Ja, also ich muss sagen, ich unabhängig vom Ergebnis, ich wäre einfach schon froh, wenn wir nicht noch mehr Verletzte dazu bekommen und wenn wir einfach in dem Flow bleiben, in dem wir aktuell sind. Einfach kämpfen und schauen, dass wir das Spiel eng halten können. Und dann wird sich's am Ende ja auch entscheiden, ob wir als 12. oder 13. dann die Hauptrunde abschließen. Da tippe ich auf ein 1-4.
Ja, du hast mir jetzt fast meinen Tipp sozusagen ein bisschen gestohlen. Also zumindest in dieser Größenordnung würde ich es auch tippen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen Kassel recht viel Tore erzielen, aber ich sage jetzt mal 2-4.
Ja, wird auf jeden Fall spannend.
Ja, schauen wir mal vor allem, ob uns das wirklich irgendwie noch was bringt in der Tabelle das Wochenende. Ich bin da echt gespannt. Schauen wir mal. Ich habe den Glauben an die Mannschaft nicht verloren. Vor allem nicht nach dem letzten Wochenende, trotz 0 Punkten. Ich fand, das waren 2 kämpferische Leistungen und das ist das, was ich verlange von der Mannschaft.
Ja, ich meine, man sieht es ja an unserem heutigen Folgentitel, Der siebte Mann. Das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Schiedsrichterleistungen der letzten Spiele, sondern auch auf den siebten Mann auf den Rängen. Und dementsprechend bin ich da voll bei dir. Der Glaube an die Mannschaft ist da. Wir sind wirklich in einer guten Verfassung, auch wenn es jetzt mit Punkten nicht geklappt hat, auch wenn wir aktuell auf dem 13. Tabellenplatz sind. Aber ich glaube, der Kampfgeist ist da und das macht definitiv Mut, das macht Hoffnung und so muss es auf jeden Fall weitergehen.
Ja, das lassen wir mal so stehen. Gebe dir vollkommen recht. Zum Abschluss der Folge hat man nochmal eine Empfehlung, einen Tipp. Und zwar ist es so, dass die Eisbären wollen einen neuen Fanschal rausbringen und die Fans bei der Gestaltung dieses Schals beteiligen. Wer da also vielleicht seinen eigenen Entwurf abgeben möchte, der sollte es machen und zwar bis 1. März, also bis spätestens kommenden Samstag, 1. März. Der kann seinen Entwurf gerne schicken an die Kollegen vom EBR Fanlife Ticker und zwar an ebrfanliveticker@gmail.com.
Die E-Mail-Adresse findet ihr wie immer auch in der Folgenbeschreibung.
Ja, und von dort aus wird es dann weitergeleitet an die Ansprechpartner vom Eisbären-Fanshop. Also, wenn ihr da teilnehmen wollt, wie gesagt, bis spätestens Samstag sollt ihr den Entwurf dann dorthin geschickt haben. Und wäre ja cool, wenn man da irgendwie seinen eigenen Entwurf dann als Fanschal kaufen kann. Stell mir ziemlich cool vor.
Ich finde auf jeden Fall, dass es wieder eine tolle Sache ist und ich bin schon am Überlegen, ob wir vielleicht einen Podcast-Fanschal entwerfen sollten. Aber ja, mal schauen, ob wir das dann wirklich so realisieren. Und damit sind wir für diese Woche am Ende angelangt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich nächste Woche.
Bis dann, Servus.
Ciao, macht's es gut.